Und ich würde heute Morgen gerne in der Serie bleiben, so für die Ferien unsere Glaubensreise mit Urlaubsreise ein bisschen zu vergleichen. Ich möchte heute Morgen gerne noch einmal bei diesem Thema Taufe bleiben und das für uns alle aufmachen. Markus hat letzten Sonntag so wunderbar darüber gepredigt für alle unsere Gäste. Und es war ein besonderer Gottesdienst, es war ein Fest, es war eine Freude besonderer Art. Und ich würde gerne für uns nochmal weiter drüber nachdenken, die Taufe auf Jesus Christus ist ein Meilenstein auf unserer Glaubensreise. Ein ganz, ganz großer und wichtiger Meilenstein auf deiner Reise. Viele von euch, die allermeisten sind getauft vor vielen Jahren. Und wir sprechen ja über dieses Bild Glaubensreise. Unser Leben ist eine Glaubensreise. Vorletzten Sonntag sprachen wir über den Unterschied zwischen Reisebüro und Reiseleitung und Wort Gottes und Heiliger Geist. Ja? Und das Reisebüro plant für dich eine wunderbare Reise. Aber die Reiseleitung, wenn die mit dir unterwegs ist, dann hast du gute Karten. Dann hast du gute Tage, dann bist du abgesichert und du willst beides, aber wirst froh sein, wenn du nicht per Telefon von A nach B geführt wirst, aus einem Büro weit weg, weil du irgendwo in Malta bist und anrufst und die müssen sagen, naja, gehen Sie mal jetzt in das linke Museum, sondern du bist froh, wenn du jemanden hast, der dich führt. Und ich bin froh, dass wir den Heiligen Geist haben und sein Wort, der uns führt und leitet, oder? Jemand kam zu uns und erzählte uns, wie ein anderer zu ihm kam und ihm begegnete. Und die Person erzählte dann, dass sie täglich in der Bibel liest. Und die andere Person war irgendwie, meinte, sie ist Christ und sagte, das macht doch heute keiner mehr. Wer liest denn heute noch in der Bibel? Und ich finde es gut, wenn wir Menschen ermutigen, über unsere Blase hinwegzugucken, in die Welt hinein, wie viele Milliarden Bibel-Apps runtergeladen werden, Milliarden von Bibeln verkauft werden und Menschen lesen können. Natürlich weiß keiner, wer wie viel liest. Das allein weiß Gott. Aber ich glaube, dass diese Person nicht recht hat. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Millionen und Abermillionen Menschen die Bibel lesen und die Bibel lieben. Und das bekommt man diesen Eindruck habe ich über, wenn ich über meinen kleinen Horizont hinausschaue, weil tatsächlich ist Gottes Wort unser Ratgeber für unser Leben. Wir haben diese Woche im Hauskreis Johannes 4 betrachtet und ich war überrascht, das passiert mir manchmal. Bin jetzt schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs, lese schon mehr als 40 Jahre die Bibel. Aber mir passiert es immer wieder mal, dass da Bibelstellen, die habe ich bestimmt in meinem Leben gelesen und plötzlich leuchten sie auf und denke, das steht wirklich in der Bibel? Geht es euch auch manchmal so? Hey, das ist gut, ja, das ist richtig gut. Und in Johannes 4, Vers 1, da lasen wir so im Hauskreis so beiläufig, dass Jesus schon zu Lebzeiten taufte, eigentlich seine Jünger tauften, er taufte nicht. Aber schon während des Dienstes von Jesus war die Taufe eine gängige Praxis bei den Jüngern. Und Jesus hat sie eingeführt und dann war das später für sie, als er dann ging und die Urgemeinde gestartet wurde, überhaupt kein neues Ding für sie, sondern sie waren von Jesus über die Wassertaufe gelehrt und in diese Praxis einbezogen worden. Ich finde das eine starke Sache. Und als dann ein paar Monate oder Jahre später, als Jesus dann in den Himmel ging, Pfingsten kam und der Heilige Geist auf die Jünger, beim Beten kam, da erregte diese Gegenwart Gottes derart viel Aufmerksamkeit, dass die Menschen stehen blieben und dieser Predigt von Petrus zuhörten. Und ich finde es so bemerkenswert, dass dann da Folgendes steht. Wir lesen mal Apostelgeschichte 2. Als das Evangelium verkündigt wurde, Petrus sagt, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Und diesen Jesus, den habt ihr gekreuzigt, ihr Juden. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und Petrus sprach zu ihnen, geht zu McDonald's und holt euch einen Burger und feiert das neue Leben, weil Jesus starb ja für euch, ist alles gut. Er hat gesagt, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt diese Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und damit bist du und ich gemeint. Was für ein starkes Wort, dass Menschen heute umkehren. Der Gedanke von der Taufe ist, kehrt um, ändert die Richtung eures Lebens, eure Gesinnung. Nicht um 360 Grad, sondern dann bist du ja wieder da, wo du warst, sondern um 90 Grad, um 180 Grad, um ein Stück weit Erneuerung, Veränderung, der Inhalt der Sinnesänderung aus der Sicht des Evangeliums aller Prediger, aller Jünger, dreht sich um das Thema Sünde. Kehrt um von euren falschen Denken, falschen Entscheidungen, falschem Lebensstil. Und ich finde, darüber wollen wir nicht ernsthaft nachdenken, nicht wirklich. Wir wollen über die schönen Dinge nachdenken, über dass Gott mich ermutigt, so weiterzumachen. Ich finde das erstaunlich für uns Mensch. Wenn jemand sagt, du bist ein Sünder, ja, so Leute stellen sich auf die Straße und sagen dann, ihr seid alle Sünder in Wittenberg, wir finden das komisch. Wir drücken die Leute in die religiöse Ecke. Hat er denn nicht recht? Aber wir finden es komisch, wir wollen das nicht hören. Lass mich mal damit in Frieden. Oder wir werden polemisch und zynisch und fangen an zu spotten über diese ein bisschen Durchgeknallten da. Die Christen mit ihrer Sünde oder manche Christen, finde ich, werden aber auch so ein bisschen, darf man das verwenden, dieses Wort schizophren? Ich will dich nicht beleidigen. Ich will das einfach nur mal irgendwie skizzieren. Das ist so meine persönliche Sichtweise, dass wenn in einem Gespräch es kommt und sagt, du bist Sünder, dann holen die Menschen so ihre KI-bearbeitete Selbstbildnisse raus und dann fallen so Worte wie, also eigentlich bin ich gar nicht so schlechter Mensch. Also eigentlich gibt es Schlimmere in dieser Welt. So, eigentlich bin ich ganz in Ordnung, ich habe ganz viel Gutes getan oder ich habe eigentlich auch noch nie so richtig gesündigt oder manche wagen sich noch weiter aus dem Fenster und sagen, eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Eigentlich bin ich so ein guter Kerl. Kennt ihr so eine Art Selbstbeschönigung? Ja? Ich finde das erstaunlich. Warum kommt das so hoch? Warum ist das so? Denn die Wahrheit betrifft ja uns alle. Wir alle haben gesündigt. Paulus sagt es im Römer 1. Wir alle haben gesündigt. Da ist auch nicht einer, der Gutes tut. Und manche Leute sagen, ja, weißt du, nee, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Wir machen einfach nur Fehler. Und ich würde heute mal zu bedenken geben, nein, das stimmt nicht. Wir sind keine einfach irrenden Menschen, die einfach nur mal Fehler machen, denn einige planen von uns diese Fehler. Sie machen das bewusst. Wenn ich den Typen das nächste Mal sehe, dann mache ich den fertig. Kennt ihr sowas? Ich plane das. Das liegt in unserer Natur. Keiner hat mich trainiert, mit den Augen zu rollen. Keiner. Ich habe Dinge übernommen, die mich dazu bringen, bewusst das Falsche zu machen. Ich treffe Entscheidungen aus Bitterkeit, aus Neid, aus Groll, aus frommer Rechtfertigung. Und das mag richtig sein in meinen Augen, aber es bleibt im Kern falsch, weil ich das aus Bitterkeit, Groll und Angstentscheidungen oder aus Einsamkeit tue ich Entscheidungen eigentlich heraustreten sollte und dann erst Entscheidungen treffe, auf einer ganz anderen Grundlage, auf einer ganz anderen Herzensgrundlage. Aber ich mache das mit dem Zustand meines Herzens. Das mag richtig aussehen und rückblickend denke ich, das war nicht gut. Und deswegen sandte Gott Jesus, der ein Leben in der Lage war zu leben, das wir nicht leben konnten, der nicht gesündigt hat, der nicht mit den Augen gerollt hat, der kein Groll, keine Bitterkeit, keine Angstentscheidungen traf. Seine innere Leere hat er nicht zum Maßstab von Entscheidungen gemacht. Seine inneren Bedürfnisse hat er nicht zum Maßstab seiner Entscheidungen gemacht. Jesus war nicht auf der Flucht seines Lebens. Manche Menschen sind auf der Flucht ihres Lebens. Die denken, ich wechsle jetzt die Arbeit, ich habe die Schnauze voll. Aber sie nehmen ihr Gepäck mit. Und Jesus sagt, kehr um, innerlich, kehr um, werde von innen nach außen ein erneuerter Mensch. Jesus lebte nicht von Hoffnungen, die sich dann nach gewisser Zeit in Luft auflösten. Und er lüftet das große Geheimnis und sagt, ich suche nach dem, was mein Vater will. Das war Jesus sein Geheimnis. Ich finde, es war ein großartiges Geschenk für uns, dass wir haben ja, glaube ich, mehr als 20 Jahre mit Kindern im Haus gelebt, die klein waren, und dass wir eigentlich so jedes Jahr in den Urlaub fahren konnten. Irgendwie hat sich das alles irgendwie ergeben. Und rückblickend gibt es sehr, sehr, sehr viele Jahresläufe, wie sagt man, wo wir richtig gesagt haben, hey, das war die richtige Entscheidung. Ja, fahren wir jetzt in die Berge oder nicht und so. Aber wir kennen auch Entscheidungen, wo gedacht haben, ich weiß einfach, das haben wir jetzt verkackt. Ja, das hätten wir nicht tun sollen. Wir hätten nicht zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Ort in den Urlaub fahren sollen. Und als wir dann begannen, das zu reflektieren, also ich begann das zu reflektieren, vielleicht war ich da der stärkere Motor, habe ich dann festgestellt, ich wollte das unbedingt. Ich wollte dahin. Ja, das muss jetzt sein. Das brauche ich jetzt in meinem Leben. Und wir haben so im Verlauf dieser Urlaubsthematiken, da gab es auch andere Thematiken, gelernt, wir können es anders. Wir können es anders. Wir können sagen, Jesus, willst du dieses Jahr, dass wir das machen? Und wenn ich das dann noch ehrlich meine, ja, nicht so religiös, so draufsetzen, ja, Jesus hat mir gesagt und dann war es doch bloß mein Ding, dann ändert das meine Einstellung. Dann beginne ich mich zu drehen auf der Skala. Kehrt um, hin zu Jesus. Dafür wurde Jesus gekreuzigt. Dafür ist er gestorben, um diese Zielverfehlung für unser Leben in den Griff zu nehmen, ohne ihn sein Leben zu gestalten. Ich mache es selber, ich habe studiert, ich habe gelernt, ich umgebe mich mit Beratern. Kein Gott braucht mir sagen, was ich zu tun habe. Dafür kam er in diese Welt. Es geht nicht darum, was ich getan habe und was mir getan wird, sondern das Heil von Jesus geschieht allein durch den Glauben, durch das Annehmen von Jesus Christus. Das war die Botschaft der Jünger über Jesus. Und das war dann in Apostelgeschichte 8 eine Situation, da ist ein hoher Staatsbeamter aus Äthiopien, ein hoher Staatsbeamter des Königs, er kommt aus Äthiopien und er verweilt einige Tage in Jerusalem dort zu den Festen. Und der kaufte sich, weil er die Knete hatte und die Beziehungen wahrscheinlich. Und die Juden haben sich gefreut, mal einen richtig einzuschleimen. Kaufte sich eine Jesaja-Rolle. Ein Stück Bibel damals. Und er las ein Stück Bibel auf dem Weg von Jerusalem in den Westen Richtung Gaza. Und da heißt es dann in der Bibel, der Weg war öde. Heute ist er auch öde in Gaza. Damals auch schon. Und ein Philippus wird von Gott angesprochen, von einem Engel. Wir können ab Vers 26 mal reinlesen. Der kommt zu Philippus und sagt, geh mal dort auf den Weg von Jerusalem nach Gaza. Und er geht, er kommt dort und er sieht diese Staatskarosse mit Pferden und langsam dahin düppeln. Und er hat den Eindruck, dass der Geist Gottes zu ihm sagt, Vers 29, tritt hin, schließ dich diesem Wagen an. Und Philippus lief zu diesem Wagen und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und spricht den königlichen Beamten an und sagt, verstehst du, was du liest? Wie geht es dir heute Morgen? Verstehst du die Bibel, was du liest? Verstehst du immer, was du liest? Und der Staatsbeamte sagt, nee, wie könnte ich denn, wenn mir keiner das erklärt? Deswegen gibt es Hauskreise, Gottesdienste, Jugendgottesdienste, dass wir einander das Wort erklären. Und Philippus ein paar Minuten setzt sich auf den Wagen und erklärt ihm das Wort. Und die Stelle, die er las, war diese. Jesus wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so macht er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und Vers 36, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe das Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Sie befahlen den Wagen anzuhalten, er stieg hinab ins Wasser und taufte ihn. Als er aber auf dem Wasser hinaufstieg, entrückte der Geist des Herrn in Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Normalerweise ist nach der Taufe ein Leben mit Freude in dir angesagt. Ein Leben tiefer Freude. In Apostelgeschichte 2, 41 heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Ein Gefängnisdirektor in Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sitzen im Knast. Ein Erdbeben kommt und ein Wunder geschieht dort und er führte sie heraus, ab Vers 30, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie erklärten ihm das Wort des Herrn, allen, die da in dem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde in der Nacht zu sich, wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen, sie und das ganze Haus. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ sie in den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus. Ich möchte dich wieder daran erinnern, wenn du getauft bist, lass dir den Jubel nicht verloren gehen über diese Taufe in deinem Leben. Das Wort Baptizo heißt untertauchen, ein richtiges, das haben wir, habt ihr gesehen letzten Sonntag, ein Bild, was mit uns geschieht, wenn ich Christus annehme, geschieht ein neues Leben, das er mich erfüllt. Ein neues Leben startet. Ich möchte dich erinnern daran heute Morgen. Ja, bist du dir deines neuen Lebens bewusst? Jesus will in dir leben. 2. Korinther 5, 17 heißt es, wenn jemand in Christus, Klammer auf, getauft ist, so ist er eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung. Etwas Altes ist am Vergehen und Neues ist am Werden. Immer und immer und immer wieder. Und wenn du wieder einen Moment der Niederlage hast, wo du sagst, Mensch, jetzt verkacke ich das wieder, dann stehst du wieder auf, weil du bist getauft. Du bist erlöst. Das alte Leben wird begraben, ein neues Leben entsteht. Du erklärst es öffentlich allen um dich herum. Das ist ein Phänomen der frühen Kirche damals. Das war normal, dass Menschen aus der Taufe kamen und in ihr alltägliches Leben hineingingen und Jesus bezeugten, zum Erstaunen aller Zuhörer. Das gelang wirklich zu allen, ich bin getauft. Einige nahmen es gut zur Kenntnis, andere glaubten und wieder andere hatten die Macht und den Einfluss, diese Leute zu verfolgen. Und da ging dann was los, weil sie mitbekamen, dass da Menschen sich nicht für das Evangelium schämten. Paulus schreibt dann später einmal, ich schäme mich aber des Evangeliums nicht. Er wurde auch getauft. Und er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir haben, ich glaube, auch letzten Sonntag dieses Bild der Hochzeit für die Taufe verwendet. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis von dem, was im Herzen eines Menschen abgelaufen ist. Und dieses Bild der Hochzeit, das liebe ich für dieses Bild der Taufe. Ich habe vor 38 Jahren am 27. Mai meiner Frau in Dresden einen Ring gegeben und sie mir. Und die Taufe ist der Ring der Erlösung, hat mal jemand gesagt. Die Taufe ist der Ring der Erlösung, die ich von Jesus angenommen habe und wo ich mich Jesus hingegeben habe. Bei meiner persönlichen Hochzeit vor 38 Jahren stand ich vor Freunden, vor Familie, vor dem Vater meiner Frau, der die Hochzeit zelebriert hat als Pastor. Also mein zukünftiger Schwiegervater hat mir mein Gelübde abgenommen und das meiner Frau. Und wir haben uns gegenseitig unser Gelübde gegeben. Ich will dir treu sein in guten und schlechten und schwierigen Zeiten. Ich will mich dir hingeben. Ja? Du bist die geliebte Perle meines Lebens. Ich werde dir immer treu sein. Der Ring, das ist unser gemeinsames Symbol. Dieser Ring, den ich trage, lässt alle wissen, dass ich vom Markt genommen bin. Ich bin nicht mehr verfügbar. Der Ring macht mich nicht zu einem verheirateten Mann, aber der Ring ist das Zeichen für einen Bund, das dahinter steht. Der Ring ist nur das Symbol für einen echten, lebendigen, ausgesprochenen Bund, den wir eingegangen sind. Was würdest du von mir denken, wenn ich meinen Ehering im Auto liegen lasse, ganz bewusst, wenn ich mich aus Ranger Camp begebe. Ich mache meinen Ehering ab, meine Frau ist nicht dabei auf dem Camp, solche Camps gab's, und ich lege ihn ins Auto, ganz bewusst. Was würdest du denken, wenn ich diesen Ring ganz bewusst ablege, bevor ich in eine Arztpraxis komme und dort 2 Stunden im Warteraum sitze? Weil ich will bewusst nicht, dass jemand in bestimmten Situationen von meiner Beziehung mit meiner Frau weiß. Du würdest doch sehr, sehr wohl an meiner Integrität zweifeln, oder? Du würdest doch sehr wohl meine Loyalität zu meiner Frau in Frage stellen, oder? Weil diese 2 Dinge machen den Bund aus. Willst du von Jesus nur die Vorteile genießen, aber im realen Leben nicht gern mit Jesus gesehen werden? Wie geht es uns? Trägst du deinen Ring mit Jesus im Gottesdienst und sagst, hey, tolle Community? Und willst du nicht auch mit ihm zu Hause unterwegs sein? Es kostet manchmal Menschen richtig einen Preis, wieder als Christ nach Hause zu gehen vom Gottesdienst. Weil Mann und Familie und Kinder und Geschwister nichts damit anfangen können. Willst du, dass Menschen am Arbeitsplatz lieber nichts von deiner Beziehung mit Jesus wissen sollten? Ich bin genug in solche Situationen gekommen, wo ich nicht zu meiner Freundschaft mit Jesus sage und still bin. Und andere es lieber nicht wissen lasse. Aber wenn du das schon komisch findest mit mir und dem Ring meiner Frau, wenn das schon seltsam für dich ist, bei mir sowas zu sehen, wie fühlt es sich wohl für Jesus an? Ich bin ja dieser Tage in Vorbereitung dafür, für diese Predigt, auf eine, ich glaube, eine Beratungsseite eines Firmenmanagements gekommen, die mal Integrität und Loyalität definiert haben. Wir können das mal kurz an den Beamer bringen. Ich sprach gerade von Integrität, die in Frage gestellt wird. Integrität ist ja eigentlich eine persönliche Übereinstimmung meiner Worte und meines inneren Standards, meiner tatsächlichen Taten. Jeder von uns hat Werte. Und es ist die Treue zu deinen eigenen Werten. Du bist ein Mensch, der sagt, ich möchte niemanden anderen anlügen. Und dann versuchst du, so durchs Leben zu gehen. Meine Nachbarn sind tolle Leute, haben Werte, die sagen, ich schmeiß beim anderen keine Steine rein. Ich pflanze das Unkraut nicht dem anderen in den Garten. Das ist mein Prinzip und sie leben auch danach. Halleluja. Wir sind treu zu unseren eigenen Werten, die wir mitbringen. Die Loyalität ist jemandem gegenüber die sichtbare Treue zu halten, die sichtbare Treue zu einer Person. Integrität ist die innerliche Treue zu meinen Werten. Treue zu meinen Überzeugungen. Integrität beschreibt die Eigenschaft eines Menschen, habe ich jetzt von der Webseite, oder einer Organisation, moralisch aufrichtig, ehrlich und prinzipientreu zu handeln. Das prägt die Atmosphäre in einem Büro, das prägt die Atmosphäre in einem Team, unabhängig von den äußeren Einflüssen. Es geht um das Ganze und im Kern steht die Integrität für die Übereinstimmung von Worten, Werten und Taten. Während die Loyalität nach außen hin vorgetäuscht werden kann. Na, ich bin schon für Sie, Herr Chef. Ja, ich bin schon, ich bin schon für dich, Frau, Mann. Eigentlich bin ich für dich, ja, Oma, Schwiegermutter. Aber im Herzen habe ich andere Werte. Da lästere ich über meinen Chef. Da ziehe ich her über meine Mitangestellten. So, Loyalität und Integrität sind zwei wichtige Dinge, die wir oft gar nicht so vor Augen haben. Und da sind wir immer geschockt, wenn jemand was Schlimmes tut und plötzlich ist er weg in der Firma. Hat gekündigt. Aber die Integrität in seinem Herzen ist wahrscheinlich schon viel, viel früher weggegangen. Und das ist das, wie wir auch in unseren Ehen leben. Ja, ein Beispiel gibt die Frau an, weiß nicht, ob ich es mit auf der Folie habe. Ein Mitarbeiter kann loyal zu seinem Arbeitgeber sein, aber seine eigene Integrität bewahren, indem er unethische Praktiken meldet, statt sie zu verschweigen. Du hast also eine gewisse Ethik, dass dein Chef eben nicht mit der Sekretärin da und du kriegst das mit und du wirst nicht mehr innerlich fertig. Und um deine Integrität zu bewahren, gehst du hin und sprichst das an und sagst, hey, das war nicht in Ordnung von Ihnen. Ich stehe immer noch zu Ihnen und zum Unternehmen. Aber meine Integrität macht den Mund auf und steht zu deinen Werten. Kann ich das versuchen? Ich habe versucht, das meiner Tochter gestern rüberzubringen, dass sie abends sagte, Papa, ich verstehe das nicht. Versteht ihr das so halbwegs, was ich hier meine heute Morgen? Das Gegenteil von Integrität wäre Korruptierbarkeit. Jemand ist korruptierbar, wenn er seine Prinzipien für die Belohnung von Anerkennung oder Angst vor Nachteilen oder Anerkennung aufgibt. Die Frage an uns heute Morgen, denkst du in deinem Herzen, ist Gott korruptierbar? Könntest du dir vorstellen, dass Gott korruptierbar ist? Verbiegt er sich, um dann unsere Anerkennung zu bekommen? Ich finde in kirchlichen, religiösen Kreisen aller Kirchen, auch Freikirchen manchmal, versuchen wir sehr, sehr viel zu tun, um Gott zu korruptieren und sein Wort zu korruptieren. Mach es doch uns nicht so schwer, lieber Heiland. Ändere doch bitte mal deine Prinzipien. Kannst du dir vorstellen, dass Gott integer ist zu seinen Werten? Er wird immer zu seinen Werten integer sein. Er wird immer zu seinen Überzeugungen stehen, niemals anders. Und deswegen sollten wir, um ihn zu verstehen, seine Werte verstehen. Im Johannes 3, Vers 19, da heißt es, das aber ist das Gericht, und wir haben es auch gesungen in den Songs heute Morgen in der Anbetung, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Meine Werke sind voller Fehler und deswegen will ich nicht, dass Gottes Licht auf mein Leben kommt. Wer Böses tut, der hasst das Licht und er kommt nicht zu dem Licht, denn damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist doch der Zustand unseres Lebens. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Und das ist der Prozess der Umkehr. Und das ist der Prozess der Taufe. Es ist nach außen loyal zu uns. Gott ist nach außen loyal zu uns für das Gericht, das uns trifft, weil seine Werte nicht unsere Werte sind. Und deshalb sandte er Jesus. Weil Jesus als 100% Mensch, 100% Werte Gottes lebte und dafür ans Kreuz ging und sagt, ich identifiziere dich mit dem Elend des Menschen und deswegen werden wir erlöst. Und deswegen lässt du dich taufen. In der Taufe drücke ich die Loyalität zu Gott aus. Gott, ich gehöre dir. Was nachziehen muss, ist meine lebenslange Integrität meines Herzens zu füttern. Dass seine Werte meine Werte werden. Seid ihr da? Dass ich ihm folge in den kleinen Dingen meines Lebens, die niemand sieht. Integrität, sagt diese Webseite, ist, dass du das dann tust, wenn dich niemand sieht. Da tust du auch das Gute. Und da, wo du könntest, zu deinem eigenen Vorteil betrügen, da tust du es nicht. Das ist Integrität zu deinen eigenen Werten. Dass ich ihm folge in den kleinen Dingen meines Lebens, da, wo mich niemand sieht, bete ich, gehe ich auf meine Knie, schimpfe ich nicht. Auf der Arbeit, in der Gemeinde ist es hin und wieder auch so, Menschen verlieren ihre innere Integrität zum Pastor, zum Worship-Team, Prinzipien der Leitung, wollen sich nicht einordnen, wollen nicht dienen, wollen nicht Freude leben, wollen lieber rumnörgeln, wollen nicht wachsen. Das sind ihre Werte. Und sie sind noch eine Weile äußerlich loyal, aber auf Dauer hält das nicht, es macht auch keinen Spaß. Und das können wir auch in unsere Beziehung hinein projizieren, dann kündigen sie. In Beziehungen lassen wir uns scheiden, weil unsere Loyalität nach außen anstrengend geworden ist, weil längst schon in uns andere Werte gewachsen sind. Da unsere Integrität sich verändert hat, erkennen wir dieses Prinzip? In Markus 1 heißt es, Jesus begab sich zu der Zeit aus Nazareth nach Galiläa, aus Galiläa runter an den Jordan und ließ sich taufen. Und alsbald er aus dem Wasser stieg, Vers 10, sah er sich, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube auf Jesus herabkam. Und es geschah eine Stimme vom Himmel. Jetzt schau mal, warum kommt hier eine Stimme aus dem Himmel? Kam nie wieder. Warum? Und mit welchem Inhalt? Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Warum? Weil Jesus die Werte seines Vaters hatte. Weil Jesus integer war zu den Werten seines Vaters. In Apostelgeschichte 13, Vers 22, wird über einen anderen Typen gesprochen, nämlich David, diesen König aus dem Alten Testament. Und da heißt es dann, er war ja der zweite König, als Gott Saul verworfen hatte, der erste König, weil der nämlich die Diskrepanz hatte zwischen Loyalität und Integrität. Sein Herz war mit anderen Werten gefüllt. Und dann brachte Gott diesen David, eine spannende Geschichte, das mal zu lesen, ja, diese ganzen Brüder da, alle einer nach dem anderen prädestiniert, um Präsident zu werden. Und Gott sagt, no way. Und jetzt schauen wir mal. Er erweckte ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden. Wow, ich habe David gefunden. Das wünsche ich mir, dass Gott im Himmel ein Lied singt. Ich habe Sigi gefunden. Ich habe dich gefunden. Den Sohn Isais und jetzt ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ich finde es spannend, wie bis in unsere heutigen Tage über das Thema Taufe diskutiert wird. Nein, weißt du nicht, ich brauche das nicht. Nein, weißt du, ich bin als Kind. Nein, weißt du dieses, weißt du jenes, weißt du vielleicht später. Ich muss erstmal noch drüber beten, ob ich mich taufen lassen soll. Ja, super. Als meine Kinder klein waren, hatten wir auch schon Müllabfuhr in Wittenberg. Ich respektiere dieses Unternehmen unserer Stadt. Das sind wahnsinnige Männer, die da ackern. Alle 14 Tage kommen sie. Und alle 14 Tage steht es dann bei uns zu Hause, Schatz, bitte bring die blaue Tonne raus. Ja? Bring die blaue Tonne raus. So, meine Kinder fangen dann an und sagen, ich muss erst mal drüber beten, ob ich heute die Tonne rausbringe, ob der Herr mir das sagt. Nein, du musst nicht dafür beten, dich taufen zu lassen. Bring sie raus. Bring sie raus, lass dich taufen. Die Bibel sagt, lass dich taufen. Mach eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Und wenn du sie getroffen hast, dann Halleluja, dann halte sie fest. Der Ring, die Taufe ist der Ring unserer Erlösung. Gott hat David gefunden als ein Mann nach seinem Herzen. Die Integrität zu Gottes Willen, seht ihr das? Bedeutet nicht, dass er vollkommen war. Er hat schweren Ehebruch begangen, schweren Mord begangen. Heute säße er eine Weile erst mal im Gefängnis dafür. Aber sein Herz kehrte immer wieder um 180 Grad zurück in die Gegenwart Gottes. Markus hat uns damit begrüßt mit dem Vers. Psalm 27. Wie viel Straßensperren des Stolzes haben meine Glaubensreise begleitet? Wie viel Straßensperren hat mein Stolz mir aufgestellt? Du musst erstmal noch drüber nachdenken, ob du deine Frau wieder lieben willst. Bet erstmal noch, ob du vergeben sollst. Hör erstmal noch auf den Heiligen Geist. Alles, ja? Ist es nicht unser Wunsch, zu Jesus, seinen Bedingungen, zu ihm zu kommen, nicht zu meinen? Gehorsam unserem König gegenüber. Ich feiere das in der Bibel, dass dort, Jesus hätte auch Beispiele von demokratischen Präsidenten wählen können, aber dieser ganze Kontext der Bibel lebt im Kontext eines Königs für sein Volk. Und ein guter König trifft seine Entscheidungen und ein gutes Volk empfängt den Segen. Und das ist das Bild von Gehorsam unserem König gegenüber. Deswegen ist der Titel meiner Predigt heute Morgen: Der Gehorsam spielt eine Rolle auf meiner Glaubensreise. Der Heilige Geist, das Wort. David sagt im Psalm 51, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Worship-Team kann gerne nach vorne kommen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Einen umgekehrten, einen umgedrehten Geist. Ich möchte in meinem Leben immer weniger Entscheidungen treffen, die zwar erstmal schön klingen, aber im Kern falsch sind, weil ich baue sie auf die Werte, die sich noch verändern müssen in meinem Leben. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Weil bekomme ich ein reines Herz, kann ich Entscheidungen treffen aufgrund deiner Werte und nicht meiner gefestigten Werte. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Da ist er noch im alten Bund. Jesus sagt, ich habe den Preis für dich bezahlt und ich werde meinen Heiligen Geist nicht von dir nehmen. Der richtige Zeitpunkt zu einer Umkehr, der richtige Zeitpunkt, Gott zu gehorchen, ist immer jetzt. Nicht morgen, nicht hätte ich mal, sondern jetzt. Heute ist der Tag meines Heils. Heute, Jesus, lasse ich meine Bitterkeit los. Heute vergebe ich. Und morgen stehe ich auf und dann knabbert das wieder, meine Verletzung. Und dann gehe ich wieder hin. Ich muss nicht drüber beten. Heute, wenn der schlechte Gedanke kommt, schmeiße ich ihn raus. Jemand hat mal gesagt, verzögerter Gehorsam bleibt trotzdem ungehorsam. Verzögerter Gehorsam bleibt trotzdem ungehorsam. Und ich schließe mit 2. Timotheus 1, Vers 7. Da sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht den Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit geschenkt. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Darum schäme dich nicht deiner Taufe. Schäme dich nicht des Evangeliums. Leg den Ring nicht ab. Ich möchte die Zeit jetzt geben, dass wir ins Gebet gehen, dass wir persönlich werden. Mit unserem Jesus. Jesus, wir danken dir für unsere Taufen in unserem Leben. Dass wir die Schritte getan haben. Dass wir den Ring angesteckt haben, Jesus. Und danke dir, Heiliger Geist, für dein Wort heute Morgen, dass du uns die Bedeutung dieser Taufe heute Morgen für unsere Glaubensreise neu vor Augen malst. Heiliger Geist, du kennst am besten, wie es um unsere Integrität mit deinen Werten steht. Jesus, du sagst, am Ende der Zeit kommst du wieder für eine gereinigte und geheiligte Braut. Und Herr, wir stehen heute Morgen vor dir und wir möchten dir sagen, komm da rein in die Tiefen unserer Werte. unseres Herzens, wo wir Entscheidungen getroffen haben, Jesus, nach außen hin loyal zu dir, aber nach innen war das unser eigener alter Mensch. Komm da rein, Heiliger Geist, in unser Leben, dass wir Nachfolger werden in diesem Sinne. Uns nicht schämen für das Evangelium. Uns nicht schämen für die Taufe. Uns nicht schämen, dass du dein Wort uns gegeben hast, Herr. Gott, gib uns eine Kühnheit, Herr. Wie David, danach zu ringen, darum zu ringen, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gott, ändere die Werte meines Herzens an der Baustelle meines Lebens. Ich habe manchmal so Zeiten gehabt, sage Gott, ich ertrage meine Baustelle nicht mehr. Ich ertrage es nicht mehr, dass ich so bin. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns so füllst mit dem Spirit der Heiligkeit. Dass wir nicht nur nach außen hin loyal sind zu einem Gottesdienst, sondern dass die Werte unseres Herzens deine Werte werden. In dieser Zeit, Jesus, mit so viel Unreinheit, mit so viel Lüsten und Begierden, mit so viel, wonach wir trachten können. Und dann kommst du, Matthäus 6, und sagst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere fällt euch zu. Jesus, gib mir diese Herzenshaltung, die du zum Vater hattest. Gib sie uns als Christen. Gib sie uns als Gemeinde, als Jesus-Gemeinde. Gib sie uns als Christen in anderen Gemeinden unserer Stadt. Gieß es aus auf unser ganzes Land, Herr. Dass du dich an unserer Integrität freust, nicht nur an der Loyalität, naja, ich bin Christ, ich muss zum Gottesdienst gehen, sondern an der Integrität, Gott, wenn es niemand sieht, bin ich im Gebet. Wenn es niemand sieht, halte ich aus. Wenn es niemand sieht, weine ich Tränen des Glaubens und der Verzweiflung zu dir und lass mich füllen, Herr. Wenn es niemand sieht, Jesus, lese ich dein Wort. Und wenn es drauf ankommt, Jesus, dann zeuge ich von dir. Dann erzähle ich von dir. Ich lege meinen Ring nicht ab in gewissen Kreisen, Jesus. Gib uns Gnade dazu, Herr. Schenke uns genau diese Haltung, Jesus. Dass wir mit Würde den Ring unserer Taufe tragen. In dieser Gesellschaft, in dieser Zeit. Schenke uns dazu Gnade, lieber Herr.